Willkommen zu Gastrogeplauder, dem gastroenterologischen Wissenspodcast der DGVS.
Herzlich willkommen zur nächsten Folge von Gastrogeplauder. Wir beginnen eine kleine lose Serie zum Thema Troubleshooting in der Endoskopie, ganz praktisch. Und wir beginnen gleich mit einem ziemlichen Hammer, nämlich der ERCP. Da ist ja der Trouble gerne um die Ecke. Und ich begrüße ganz herzlich Christian Gerges aus Krefeld. Herzlich willkommen, Christian.
Hallo, Thomas.
Erste Folge. Du bist ja auch schon ein bisschen über 25. Die Einstellung zu Troubles in der Endoskopie verändert sich ja, ne? Wenn man jung ist, ist da noch jemand hinter einem. Jetzt bist du Chef. Was ist denn das für ein Gefühl?
Ja, ist irgendwie ein bisschen surreal, da hast du schon recht, aber ich erinnere mich ganz gerne an eine Szene in meiner Ausbildung zurück. Und zwar, wir haben ja damals, als Horst Neuhaus mein Chef war, die Live-Veranstaltung aus Düsseldorf immer gemacht und ich durfte damals irgendwann Sedierung bei der Veranstaltung machen. Und ich weiß noch, ich war in der ERCP und Jacques Devier hat die ERCP gemacht und dann hat er mich gefragt, wer ich bin und was ich hier so mache. Und dann habe ich ihm gesagt, ich bin Fellow hier und ich darf sedieren. Und dann sagt er so, ah ja, du bist also auf der anderen Seite des ERCP-Tischs. Und ich habe gesagt, ja, mein großer Traum ist aber irgendwann mal auf deine Seite zu wechseln. Und als ich dann irgendwann Oberarzt war und auch selber Live-Demo mitmachen durfte, da kam er dann zu mir und sagte, sieh, jetzt hast du es ja geschafft auf die andere Seite.
gutes Gedächtnis.
Ja, das war ganz schön. Ja.
Ja, lass uns mal in die ERCP gehen. Also die Standardsituation ist, man wird in den Raum gerufen, es geht nicht. Und dann, wie beurteilst du das? Du kommst da rein und siehst eine Papille, die irgendwie, ja, wie aussieht. Wie gehst du da vor?
Ja, also meistens ist es ja so, wenn ich dann dazu gerufen werde, es gibt so zwei eigentlich Hauptsituationen. Entweder die Kollegen konnten die Papille gar nicht finden, beim juxtapapillären Divertikel zum Beispiel, und dann ist die Papille irgendwo versteckt und man weiß nicht so genau, wo sie ist. Oder die andere Variante ist, man hat schon ein bisschen länger an der Papille gespielt und dann kommt man dahin und dann sieht man meistens schon so dieses submukosale Ödem um die geschwollene Papille herum, dann weiß man schon, dass das jetzt relativ anspruchsvoll werden wird.
Es gibt ja so Pseudo-Regeln, sag ich mal, wo behauptet wird, ab dann muss man aufhören oder soll zumindest der Unerfahrene aufhören, was in der Realität wahrscheinlich fast nie passiert, so 5 Kanülierungsversuche und so. Wie ist denn das jetzt bei euch geregelt? Was darf jemand machen, der schon, keine Ahnung, 100 oder 50 ERCPs gemacht hat? Wann sagst du dir, da will ich aber gerufen werden oder wo ist Schluss?
Ja, also diese 5er-Regel ist eigentlich schon ganz gut. 5 Kanulierungen, länger als 5 Minuten. Dann möchte ich schon dazu gerufen werden. Und bei Pre-Cut möchte ich eigentlich auch gern dazu gerufen werden. Also man sagt ja mittlerweile, also wenn man Pre-Cut machen will, dann soll man es eigentlich relativ früh machen. Aber
also nicht in der Ausbildung, sondern im Verlauf der,
genau, der Untersuchung. Genau, aber Pre-Cut, das ist schon nochmal eine Sache, vor der ich auch Respekt habe und da möchte ich gerne dann dazu gerufen werden, bevor das durchgeführt wird. Und das mache ich dann mit meinen Oberärzten zusammen.
Also die Zeiten, wo man unbeobachtet allein möglichst lange da gemacht hat, die sollen natürlich vorbei sein. Ist das auch so? Na, du bist ja viel rumgekommen oder krankt's da noch ein bisschen?
Ja, ich meine, ich kann das ja auch selber ein bisschen nachvollziehen. Man verbeißt sich ja viel schneller in so eine Situation, als man das Gefühl hat, wie es dauert. Und es ist ja oft Typenfrage. Also ich kenne ja meine Oberärzte so ein bisschen und ich weiß genau, es gibt Oberärzte, da weiß ich ganz genau, wenn es nach 2-mal Kanulierungsversuch nicht geklappt hat, dann rufen die mich schon dazu. Also die Charaktere, die eher vorsichtig sind. Und dann gibt es halt diejenigen, die vielleicht auch ein bisschen beweisen wollen, dass sie es können und die dann versuchen und dann ruft mich dann meistens die Pflege irgendwann an und sagt, du, es wäre jetzt, glaube ich, mal ganz gut.
Da geht jetzt nichts weiter, ja. Also das ist die etwas relativierte Fünferregel, aber trotzdem glaubst du, man sollte immer wieder darauf hinweisen, dass diese Fünferregel in den Leitlinien steht, weil das ist ja schon das erste Troubleshooting, dass man eben nicht shootet zu lange, sondern dann beginnen die Troubles, ne?
Also man darf halt einfach nicht vergessen, dass die ERCP eben ein sehr, sehr anspruchsvolles Verfahren ist und dass es eben doch diese 8-12% Post-ERCP-Pankreatitiden gibt, dass es Patienten gibt, bei denen Post-ERCP-Pankreatitiden eben wahrscheinlicher auftreten können als bei anderen. Und gerade bei den Patienten ist es wirklich sehr, sehr wichtig, dass man eben nicht zu lange versucht. Und ich sage das auch, und ich bin, meine Mitarbeiter wissen, dass sie mich anrufen können und dann komme ich auch. Und das ist wirklich wichtig, dass man sich an diese Regeln hält. Ich habe schon wirklich schwerste Post-ERCP-Pankreatitiden mit Nekrosen und so weiter gesehen, monatelang Krankenhausaufenthalt. Und das wollen wir unbedingt vermeiden.
Verstehe. Also ich glaube, es hängt natürlich auch davon ab, wer der Troubleshooter ist. Wenn der dann zu schimpfen anfängt und einem sofort das Endoskop aus der Hand reißt, glaube ich, trägt das auch nicht dazu bei, dass man da rechtzeitig anruft. Jetzt, eigentlich sollte es ja so ein Risikosystem geben, oder? Das ist ja zum Beispiel eine KI-Aufgabe. Ein Patient kommt rein und junge Frau mit normalem Gallengang, da muss es ja fast schon auf Rot stehen. Gibt's aber noch nicht so richtig, ne?
Nee, obwohl es gibt ja schon so ein bisschen Hinweise, es gibt ja verschiedene Formen von Papillen und anhand der äußeren Form kann man schon so ein bisschen abschätzen, wie komplex so eine Kanülierung potenziell auch sein kann. Also so eine ganz kleine, versteckte Papille, das ist oft etwas risikobehafteter als so eine ballonierte, wo dann Rüssel ist und der Stein einen schon fast anguckt, ja. Also.
Oder auch die Schlabberpapille, die durchaus mal unangenehm sein kann. Also eigentlich bräuchten wir mehr so, dass man sieht, aha, da liegt jetzt einer. Das sind die das sind die Faktoren und so sieht die Papille aus und das ist jetzt eine Risikoklasse 4 oder 5 oder auch nur 1, ja. Das heißt, da gibt's noch ein bisschen offene Spielwiesen. Jetzt, wie ist es bei euch? Der Draht geht als erstes in Pankreasgang. Und es ist vielleicht eine Papille, wo man sagt, na, ist ja ganz gut, dass man überhaupt irgendwo ist. Da war ja bis vor kurzem der Schnitt über den Pankreasgang verpönt. Hat sich jetzt geändert? Empfiehlst du das? Man sagt, das wird schwierig, da schneide ich jetzt lieber gleich mal oder lieber nochmal probieren.
Also es gibt ja so zwei Möglichkeiten. Wenn ich jetzt mit dem Draht das erste Mal im Pankreasgang bin, dann habe ich jetzt entweder die Möglichkeit zu sagen, ich lasse den Draht liegen und mache eine Double-Wire-Technik. Oder ich sag, eigentlich gibt's drei Möglichkeiten. Oder ich sag, nee, ich ziehe den Draht nochmal zurück, weil ich sicher bin, dass ich irgendwie in DHC reinkomme und versuch's noch einmal in den DHC reinzukommen. Und die dritte Möglichkeit ist zu sagen, ich lasse den Draht liegen und schneide einfach in Richtung DHC und versuche dann nochmal den DHC zu kanulieren. Wenn man im Pankreasgang gelandet ist, dann sollte man sowieso einen Pankreas-Stent am Ende der Untersuchung sicherheitshalber setzen.
Oder zwischendurch schon früher, ne?
Das ist auch eine Möglichkeit. Das ist immer eine Diskussion, wenn man über dieses Thema spricht. Ich persönlich muss sagen, gut, es gibt ja Daten, die so ein bisschen den Hinweis darauf geben, dass die Double-Wire-Technik eine höhere Post-ERCP-Pankreatitis-Rate hat als ein direktes Stenting und dann über Stenting zu versuchen zu kanulieren. Ich sehe das ein bisschen kritisch, weil am Ende des Tages lege ich ja auch nach dem Double-Wire den Pankreas-Stent, deswegen leuchtet mir nicht so richtig ein, warum das in dem Fall wirklich so sein soll. Und ich habe manchmal das Gefühl, gerade bei kleinen Papillen, dass wenn man dann den Stent liegt, dass es dann manchmal schwieriger ist, dann in dem Restpapillenbereich den Zugang zum DHC zu finden. Deswegen bin ich, wenn ich den Draht liegen habe und nicht schneide, dann eher so ein Verfechter von Double Wire und ich lasse dann den Draht liegen und gehe dann über einen zweiten Draht, versuche ich dann den Zugang zum DHC zu finden.
Das ist ja jetzt mehr Trouble Prevention als Trouble Shooting oder so im Graubereich zwischen beiden. Das Grundprinzip ist ja wahrscheinlich nicht zu lang rummachen. Und deine persönliche Sequenz ist jetzt, machen wir es nochmal, vermutlich nicht ganz leichte Papille, man ist im Pankreasgang. Machst du die Doppeldrahttechnik oder schneidest du dann oder was machst du?
Also ich gucke mir so ein bisschen das Ostium der Papille an und wenn das wirklich so ein ganz, ganz enges Ostium ist, wo schon der Draht das Ostium im Prinzip komplett ausfüllt und ich schon echt Schwierigkeiten hatte, überhaupt den Draht irgendwo reinzubekommen, dann tendiere ich eher zum Schneiden. Dann versuche ich mir die Öffnung weiterzumachen, schneide in Richtung DHC und dann würde ich über diesen Schnitt versuchen, den Zugang dann letztlich zum DHC zu kriegen. Also es gibt ja auch keine so richtige, das ist ja viel Erfahrung auch einfach, was man dann in welcher Situation macht. Aber in der Regel, wenn man transpankreatisch sphinkterotomiert, dann gelingt eigentlich fast immer der Zugang zum DHC, ist so meine Erfahrung. Muss
man echt, wenn nicht sagen. Primär, dann sekundär.
Ja, genau.
Jetzt mal, du kommst da in den Raum und der Pankreasgang ist aufgeschnitten, der Draht ist aber irgendwo.
Ja, nicht im Gang, meinst du?
Nicht im Gallengang, auf jeden Fall im Pankreasgang auch nicht mehr.
Tja, das ist eine schwierige Situation. Also dann muss man gucken, wie sieht die Papille eigentlich letztlich aus. Also der Worst Case ist ja, dass man so ein total ödematös geschwollenes Papillendach hat. Oft ist es ja so, dass man versucht hat zu kanülieren, dann ist man aber mit dem Draht nicht im Gang gewesen, sondern in der Submucosa und hat quasi die Submucosa im Zweifel sogar auch noch aufgespritzt. Also das passiert ja dann auch oft. Man guckt, ist man vielleicht im Gang, dann spritzt man Kontrastmittel und dann sieht man schon so ein bisschen das Ödem und das, die unterspritzte Mucosa. Und dann muss ich sagen, ist es schon eigentlich fast unmöglich, auf normalem Weg noch in den DHC reinzukommen. Wenn so eine Situation ist, dann ist mein Threshold zum Precut-Messer zu greifen sehr, sehr gering, weil dann habe ich das Gefühl, ist auch das Risiko der Perforation geringer, ist eh, die Submucosa ist eh aufgespritzt und dann muss ich erstmal mir mit dem Precut-Messer Sicht verschaffen und wieder die Anatomie nochmal herstellen.
Das ist jetzt sozusagen die Bändigung des Gallengangs über die verschwollene Papille.
Ja.
Aber ich war ja noch ein Eck schlimmer dran. Ich habe über Pankreasgang aufgeschnitten und dann beim Gallengangskanülierungsversuch im Freien.
Ach so, du hast perforiert schon.
Ja.
Ah, okay.
Wir wollen ja über Troubleshooting reden. Was macht man jetzt da? Auf jeden Fall ein Pankreasstent, der wahrscheinlich, ne, damit das mal gesichert ist.
Klar, also.
Und dann?
Also, wenn es wirklich nicht möglich ist, den DHC zu finden, also man kann es ja nochmal versuchen, den Gang zu kalibrieren, das würde ich immer nochmal machen. Aber wenn es wirklich nicht möglich ist, den DHC dann über normalen Weg, trotz liegendem Pankreasstent zu finden, hast du ja immer noch zwei Optionen, mit denen du die Situation retten kannst. Das erste ist ja die Endosonografie. Das heißt, notfalls kannst du im Prinzip über entweder ein endosonografisches Rendezvous-Verfahren versuchen, nochmal den Gang zu punktieren, ein Draht vorzuschieben, zu fassen und dann retrograd nochmal den DHC zu stenten. Wenn du perforiert hast, dann in der Regel über einen vollgecoverten Metallstent. Das ist die eine Version. Wenn man jetzt gar kein Endosonogerät zur Hand hat oder sich es nicht traut oder mit der Technik nicht vertraut ist, gibt es immer noch die Möglichkeit, über eine PDCD-Neuanlage eben dann perkutan nochmal den Gallengang zu drainieren und darüber dann nochmal den DHC zu stemmen.
Aber diese Trouble muss man dann auch shooten und nicht sagen, ach, jetzt hören wir mal auf und schauen, wie es dem Patienten geht und morgen ist ein neuer Tag.
Nee, also wenn man so weit gekommen ist, muss man es zu Ende bringen. Also das sage ich auch meinen Oberärzten immer, man kann da nicht eine Nacht vergehen lassen, also weil erstens Cholangitis-Risiko ist total hoch, zweitens der hat das Retroperitoneum offen, man muss eine Lösung jetzt finden für den Patienten und deswegen muss man eine der beiden Techniken auf jeden Fall beherrschen.
Und man muss ja auch sagen, das Fiese am Retroperitoneum ist, dass die nicht gleich schmerzgeplagt im Bett liegen, sondern das kommt verzögert und die Klinik tritt dann auf, wenn dann schon richtig was los ist.
Ja, genau. Und dann ist das matschig im Retroperitoneum. Du hast Nekrosen, der Chirurg sagt, ich kann nicht mehr operieren.
Und dann ist man im Notfallwippel.
Genau. Und das ist dann richtig, richtig, richtig schlimm. Also man muss in der Situation eine Gallengangsdrainage erzwingen.
Und wenn man jetzt, sagen wir mal, im Gallengang ist und dann nochmal papillotomiert und dann perforiert, das ist ja die erste Herausforderung, wie kann man das überhaupt feststellen? Wie machst du das? Du schneidest nochmal nach, weil du denkst, Kontrastmittel fließt nicht ab und plötzlich, eigentlich muss man ja nach Kontrastmittel spritzen, um schauen, ob das gut abfließt und offen ist, wenn man Verdacht hat. Und dann, wenn man, du denkst nicht ganz dicht, wie du vorher gesagt hast, einen ummantelten Metallstent reinlegen.
Genau, also wenn ich den Verdacht auf eine Perforation habe, lege ich immer einen voll ummantelten Metallstand, meistens einen kurzen, weil ich dann auch nicht über den Ductus cysticus drüber will, sondern es geht mir ja wirklich nur darum, unten die Perforation oder die Nachblutung zu verhindern. Dann lege ich meistens so einen 10 mm, 4 cm vollgecoverten Metallstand und dann ist in der Regel eigentlich auch gut. Also selbst bei einem Loch, also ich hatte jetzt letztens bei einem Patienten, das war ganz interessant, das hatte ich so vorher noch nicht, das ist ein PSC-Patient und der Zugang zur Papille war...
Die sind ja ganz erhöhter Spaßfaktor.
Genau. Und mein Oberarzt sagte, es war eigentlich keine schwierige Kanülierung, das hat gut geklappt, aber es hatte schon im DHC schon teilweise sehr enge Stenosen und hat dann dilatiert. Und er sagte, eigentlich war auch alles in Ordnung. Und dann hatten sie abgelegt, den Patienten. Und wie du es genau sagtest, er hatte jetzt auch nicht direkt Schmerzen nach der Untersuchung. Aber das entwickelte sich dann so. Und als wir dann am nächsten Tag bei hohen Infektwerten und dann waren da doch klinisch nicht so gut reingeguckt haben, sah man halt wirklich so ein kleines Loch neben der Papille. Und er hat mir glaubhaft versichert, dass er nicht geschnitten hat, sondern es war wirklich nur eine Ballondilatation, aber es war eine Perforation und wir haben das dann mit einem vollgecoverten Metallstent verschlossen und Antibiotika gegeben und ja, Patient geht's jetzt wieder, ist jetzt wieder stabil.
Das ist ja eine weitere interessante Troubleshooting-Frage, so eine retroperationale Perforation, die man dann am nächsten Tag sieht. Da muss man natürlich auch vorsichtig sein. Die kann man jetzt natürlich abdichten, aber da ist ja die große Frage, was ist bis dahin außenrum entstanden? Was macht ihr da?
Also das ist eben, also die Alternative wäre ja, einen kleinen Stent in dieses Loch reinzulegen und dann den Metallstent drüber zu legen. Habe ich auch schon mal bei einem Patienten erfolgreich so machen können. Bei dem haben wir uns jetzt dafür entschieden, den so mit einem Stent zu versorgen. Und jetzt im Nachhinein war es auch die richtige Entscheidung. Also er hat keinen Abszess, keinen Verhalt entwickelt. Er war antibiotisch abgedeckt. Da war offensichtlich noch nicht so viel Zeit und Sekret und das Loch wahrscheinlich auch nicht so klinisch relevant groß, dass das so gut gegangen ist. Aber klar, das ist immer eine Gefahr, dass du dann eine Höhle kreierst, in der sich Bakterien dann sammeln und dann bildet sich ein Abszess. Und dann muss man doch endosonografisch transgastral den Abszess dann wieder drainieren und dann wird aus einer vermeintlich normalen ERCP plötzlich doch ein längerer Krankenhausaufenthalt. Ja.
Wobei ich mich ja immer frage, sind eigentlich kleine ventilartige Löcher schlimmer, wo da nichts mehr zurückgeht oder ein bisschen größere? Das ist alles Try and Error, ne? Ja. Auf jeden Fall ist ja schon zu empfehlen, solche Patienten gemeinsam mit dem hoffentlich gut befreundeten Chirurgen zu besuchen.
Ja, als interventioneller Endoskopiker ist man ja eigentlich in der Regel immer sehr gut mit dem Viszeralchirurg befreundet, weil man ihm in der Regel viele Patienten zuweist. Also deswegen, nein, das läuft bei uns sehr, sehr gut. Also mein Chirurg steht auch schon mal bei einer ESD neben mir und bestaunt, wie viel Geduld wir Endoskopiker so aufbringen. Klar, und alle Patienten, die eine Perforation haben, auch wenn wir das endoskopisch lösen, werden endoskopisch dem Dienst einmal vorgestellt, damit die wissen, was los ist. Aber in der Regel, wenn wir sagen, wir glauben, dass wir das endoskopisch hinkriegen, vertrauen uns unsere Chirurgen eigentlich auch.
Es gibt ja auch, glaube ich, so ein psychologisches und vielleicht auch legalistisches Motiv, dass man sagt, wenn ich da was angerichtet habe, möchte ich jemand unabhängig noch in die Verantwortung mit einbinden? Ist ja die Frage, wie schlecht geht's dem Patienten eigentlich? Ja, Chirurgen sind da ja oft sehr entspannt, solange sich der noch aufrichten kann und so ist alles gut. Während wir schon denken, oh, wow, oh, oh, hier ein bisschen Druckschmerz hier und da. Aber ich glaube, gerade bei den retroperationalen Perforationen ist es wirklich gut, den großen Troubleshooter mit dabei zu haben, damit der den Zeitpunkt nicht verpasst, wo er vielleicht dann doch mal eingreifen muss.
Absolut.
Weil es gibt's ja auch gelegentlich, leider.
Ja, absolut. Aber in der Regel sind die Chirurgen bei uns auch, wie du schon sagst, sehr entspannt. Also ich finde auch, es gibt einem ja auch eine gewisse Sicherheit, wenn man wirklich erfahrene Chirurgen, die regelmäßig wippeln, hat, dann kann man sich auch mehr trauen in der ERCP, weil man weiß letztlich, die holen die Kohlen für einen auch aus dem Feuer, wenn es mal wirklich brenzlig wird, ja.
Eine weitere Troubleshooting-Frage, die nicht ganz einfach ist in diesem Zusammenhang, ist CT. Da ist ja am Anfang immer so ein bisschen freie Luft, selbst wenn gar nicht mal perforiert ist, das ein oder andere Bläschen. Wie macht ihr das, wenn es dem Patienten abends nicht gut geht, gleich ein CT oder bis zum nächsten Morgen warten? Oder kann man das so generell nicht sagen?
Also ich sag mal so, meistens bin ich ja nachts dann nicht vor Ort. Also die ERCP läuft dann irgendwann morgens und dann nachts. Und wenn der Patient sich nachts mit Schmerzen meldet, dann bin ich nicht so eiskalt zu sagen, jetzt warte mal bis zum nächsten Morgen, sondern dann sage ich, wenn er nach einer ERCP ein Patient sich irgendwie mit Schmerzen meldet, die haben ja dann auch oft, wenn die retroperitonealen kleines Loch haben, trotzdem einen weichen Bauch. Und deswegen kann man da auf die klinische Untersuchung nicht immer so vertrauen. Und deswegen sage ich, okay, dann macht ein CT. Und dann kommt es ein bisschen aufs CT an und wie die Klinik des Patienten ist. Ja, also wenn im CT schon Flüssigkeit im Retroperitoneum ist, dann ist schon so ein bisschen so ein Bläschen oder so. Da kann man drüber reden. Aber wenn dann schon Flüssigkeit im Retroperitoneum rumfliegt und so, dann ist meistens schon die Situation aus dem Ruder gelaufen.
Also lieber mal ein CT zu viel, das geht ja ratzfatz und die Strahlenbelastung ist ja auch nicht mehr so ein Thema. Ja. Dann hätte man auch einen Verlauf, wenn es am nächsten Tag dann unklar ist, wie sich das entwickelt. Das ist, glaube ich, auch eine wichtige Message.
Ja.
Gut, jetzt haben wir aber die Missetaten an der Papille, glaube ich, hoffentlich abgehandelt. Jetzt gehen wir mal in den Gang, also Gallengang, das ist häufigere. Wenn man nicht aufpasst, verschwindet ja manchmal die Drahtspitze irgendwo. Und wenn man dann aufblendet, ist die im linken Leberlappen so über der Milz oder fast in der Lunge. Und da passiert, da, sagen wir, diese peripheren Perforationen oder auch zentrale passieren ja doch häufiger, als man denkt. Und ich glaube, es ist wichtig, da mal drauf zu achten und der Assistent zu sagen, knall jetzt den Draht da nicht rein oder versuche ihn umzubiegen. Aber wenn man das Gefühl hat, da ist man draußen, fangen wir mal peripher an, passiert ja meistens nichts. Aber es wie, soll man das anspritzen oder denken, wird schon oder?
Also das Entscheidende bei Perforationen überhaupt im Gallengang sind ja die Druckverhältnisse. Also Flüssigkeit läuft immer dahin, wo der geringste Widerstand ist, also wo der geringste Druck ist. Und es gibt ja Endoskopiker, die sagen auch, bei postoperativen Gallengangsleckagen müsste man gar keinen Stent legen. Es reicht nur, dass man distalen DAC und die Papille weit genug offen hat.
Eine Druckumkehr.
Genau, und dann fließt die Flüssigkeit immer gut nach unten. Also wenn es einen Tipp gibt, den man, glaube ich, in so einer Situation sagen kann, ist, sorg immer dafür, dass der Abfluss nach unten möglichst gut geregelt ist. Entweder über einen dicken Stent, eine weite Papillotomie oder eine weite Ballonsphinkteroplastie. Und dann passiert in der Regel nichts. Wenn der Ablauf nach unten gewährleistet ist, dann merken das die Patienten eigentlich nicht.
Bei den Peripheren, wenn es jetzt zentral irgendwo rausgeht, ist ja nicht so häufig, außer eben bei der PSC, sollte man da bereitwilliger einen Stent legen? Oder?
Ja, also klar, zentraler DHC, da lege ich gerne einen Stent, gerne einen vollgecoverten Metallstent. Und bei der PSC muss man aufpassen, die sollten diese Stents jetzt nicht zu lange liegen bleiben, also maximal so 1-2 Wochen. Und dann sollte man nochmal reingucken, aber in der Regel ist das Problem dann auch schon beseitigt. Aber klar, im DHC stentet man gerne, weil man es auch gut kann. Ohne, also wenn es im DHC ist, kann man es super stenten, man macht keine Seitenlöcher zu und dann dichtet man es lieber einmal ab, ist auf der sicheren Seite, das ist absolut so, ja.
Die PSC haben wir ja immer wieder mal erwähnt, die ist ja ein besonders tückisches Tier, weil oft bei Strikturen kann man lange versuchen und dann gelingt's. Bei der PSC, wenn man nicht durchkommt, ist meine Erfahrung, wird's dann immer schlimmer.
Ja.
Je länger man es versucht. Also da würde ich empfehlen, auch mal frühzeitiger abzubrechen und dann beim nächsten Mal mit dem besten Equipment, was man hat, ganz feinen Drähten, das nochmal anzugehen. Da ist ja oft so, dass der erste Schuss sitzen muss.
Ja.
Das ist nochmal eine besonders gemeine Entität. Aber bei den anderen, glaube ich, kommen wir mit diesen Prinzipien gut zurecht. Und dasselbe gilt natürlich auch fürs Pankreas. Wenn man da hinten mal rausrattert, gucken, dass es ordentlich abläuft.
Ja, genau. Also dann passiert aber auch in der Regel eigentlich nicht. Das ist schon so. Ich meine, bei der PSC, das ist wirklich ein besonderes Patientenklientel. Und man hat ja auch unterschiedliche Arten von Stenosen. Du hast einmal diese ganz narbigen Stenosen. Wenn man es cholangioskopiert, dann ist es überhaupt nicht rot, aber es ist alles vernarbt und zu. Und dann hast du aber diese hochentzündlichen roten, knallroten Stenosen. da muss man wirklich individuell immer gucken, was man bei welchem Patienten jetzt auch dann für eine Therapie macht.
Vielleicht am Schluss dieser ERCP-Gräuelrunde eins deiner Steckenpferde, die Cholangioskopie oder die Duktoskopie. Ich finde es ja, können wir ruhig im Gallengang bleiben, weil das sehr viel häufiger ist, wirklich erstaunlich, dass man diese im Vergleich zu Kathetern diese Prügel da reinschiebt, dann auf diesen Wasserstrahl drückt, dass es nur so raucht. Und trotzdem passiert ja relativ wenig.
Also ja, mit Einschränkung. Also du meinst durch die Flüssigkeit oder durch die
einfach
Therapie?
Durch die Druckerhöhung schon oder dass nicht mehr Perforation. Also man würde ja, wenn man da jetzt naiv rangeht, sagt, oh Gott, da dieses dicke Ding, das kann man zwar steuern, aber worauf muss man denn da aufpassen, dass nichts passiert?
Also im Pankreasgang, weil du jetzt Duktoskopie gesagt hast.
Ist ja noch mehr dein Steckenpferd.
Genau, also im Pankreasgang muss man da wirklich aufpassen. Also ich gebe ganz, ganz wenig Druck. Also ich stelle die Pumpe wirklich auf das Minimalste ein und versuche da so wenig Druck wie möglich drauf zu geben. Bei dem Gallengang ist es meistens so, dass man ja schon Ballon dilatiert hat oder sphinkterotomiert hat, um überhaupt mit dem Cholangioskop da reinzukommen. Und dann reicht das meistens aus als Abfluss. Eine Sache muss ich aber sagen, die habe ich vorher noch nie erlebt. Und zwar, früher haben wir ja immer mit den kleinen EHL-Sonden lithotripsiert. Da ist eigentlich nie was passiert. Auch wenn man mit der Sonde mal abgerutscht ist an den Gang, dann hat es vielleicht ein bisschen geblutet, aber sonst nichts. Mit den neuen dicken Sonden, muss ich sagen, muss man höllisch aufpassen. Also auch wenn die Firmen immer sagen, die EHL-Sonden also machen nichts an weichem Gewebe, das kann ich so nicht bestätigen. Also wenn man mit der 1,5 mm EHL-Sonde arbeitet, das muss man wirklich unter Sicht machen und wirklich nur schießen, wenn man wirklich am Gang ist. Weil wenn man damit an den DHC drankommt, dann hat man ein Loch im DHC. Also da muss man echt aufpassen oder im Pankreasgang.
Guter Punkt. Und nochmal zurück zu Cholangioskopie und so, Ballondilatation. Aber oft verschließt das Cholangioskop ja tatsächlich dann den distalen Gallengang, gerade bei Strikturen. Da kommt man zwar durch, aber dann ist eigentlich, hast du da eine Faustregel mit dem Spülen? Da, man ist ja dann so gefangen von den schönen Bildern und ewige Steintherapie oder Biopsie und nochmal Biopsie. Soll man das eigentlich zwischendurch rausziehen und Druck entlasten oder?
Ich spüle immer so wenig wie möglich und so viel wie nötig. Also, ehrlich gesagt, ich saug zwischendurch praktisch nicht ab und ich habe da eigentlich auch ehrlich gesagt nie ein Problem mit gehabt. Also ich bin aber auch niemand, der auf dem Wasser steht, muss ich ehrlich sagen. Also ich spüle auch nur so, wie ich dann sehen muss. Und man muss sich da nicht stundenlang über einer Stenose aufhalten und Wasser geben, nur um die schönen Bilder zu betrachten. Also ich mache meine Cholangioskopien immer nur mit einem Ziel. Also ich will ja über die Stenose kommen, um zu gucken, wie weit ist die Ausdehnung und dann gehe ich wieder zurück und nehme die Biopsien. Also das ist ja relativ limitiert. Aber ich würde jetzt nicht empfehlen, stundenlang auf dem Wasser zu stehen, wenn man weiß, man ist soeben nur mit dem Cholangioskop.
In einem geschlossenen Raum.
Genau, also das ist sicherlich nicht zu empfehlen.
Also die Unterwasserfreaks von der Resektion sollten sich da etwas zurückhalten im Gang.
Genau. Also wer weiß, vielleicht kommt ja auch irgendwann mal Unterwasserresektionen von Adenomen im Gallengang, aber Standard ist das noch nicht.
Da ein bisschen sich immer erinnern, es sind kleinere Räume. Ja.
Genau.
Verstehe. Was war eigentlich deine schlimmste Cholangioskopie? Wirklich durch die Cholangioskopie hervorgerufene Komplikation?
Ja, das Schlimmste war wirklich so eine EHL.
Mit der Perforation.
Genau, also das war ein Patient mit Magenbypass. Und da haben wir eine PDCD gemacht und der hatte halt dicke Steine im DHC. Wir haben eine PDCD gemacht, sind vor und man konnte die eigentlich super einstellen. Und wir haben dann angefangen, weil die so riesig waren, habe ich gesagt, komm, wir machen das mit der dicken Sonde. Und dann haben wir geschossen und dann wurde es plötzlich so wolkig. Ja, also dann zerbröselte der Stein, man sah nicht mehr so richtig und dann stand ich ja auf dem Schussauslöser und dann habe ich irgendwann Stopp gemacht, weil ich nichts mehr richtig sehen konnte und gespült und guckte und dann sah ich plötzlich so einen Schnitt im DHC und das war eine blöde Situation, weil ich dachte, du bist jetzt nur perkutan und du hast jetzt im DHC ein Loch Und wie löst du jetzt irgendwie das Problem? Und da sind auch noch Konkremente irgendwie im Gang. Und dann habe ich erstmal unten nochmal die Papille nochmal weiter aufdilatiert, habe mit dem Cholangioskop die Konkrementreste so gut es ging über die Papille geschoben, um eben den Gang möglichst frei zu kriegen. Habe dann der Schwester gesagt, sie soll schon mal den diensthabenden Chirurg anrufen, der soll sich das schon mal angucken. Dann kam auch der leitende Oberarzt der Chirurgie dazu und guckte sich das ganz gelassen an und hat so gefragt, was denn jetzt so meine Strategie wäre. Und dann habe ich gesagt, ja gut, ich werde jetzt versuchen, perkutan halt einen Metallstent zu legen. Und dann, nachdem die Steine raus waren, habe ich dann einen Draht gelegt und habe dann mit einem Kurzdrahtsystem perkutan quasi einen vollgecoverten Metallstent gelegt, Kontrastmittel gegeben, dann war alles dicht. Und der Patient hat Antibiotika bekommen, hatte dann den Stent liegen und ist dann auch, ich glaube, 2-3 Tage später nach Hause gegangen und kam dann 3 Monate später nochmal wieder. Dann haben wir den Stent entfernt. Ja, und dann war das Problem im Prinzip gelöst.
Ja. Ist abgeheilt. Ja. Zum Schluss nicht vergessen, keine Gase, also weder Luft noch CO2, die gehören da absolut nicht hin, ne?
Ja,
also weil dann ist das Troubleshooting dann manchmal nicht mehr möglich.
Nee, genau. Gasembolien. Das will man nicht erleben. Haben wir jetzt Gott sei Dank nicht. Wir benutzen das nicht. Nur Wasser. Aber ja, also das ist klar.
Ja gut, also das war jetzt eine schöne Runde von schrecklichen Sachen oder potenziell schrecklichen Sachen. Ich glaube, wir konnten viel mitnehmen. Ich danke dir ganz herzlich.
Danke dir, Thomas, für die Einladung. Hat viel Spaß gemacht.
Und Ihnen danke fürs Zuhören. Wenn wir was vergessen haben, wollen wir es beide unbedingt wissen. Dann müssen wir halt nochmal eine Folge machen, ne?
Machen wir gerne.
Ja, vielen Dank allerseits. Bleiben Sie uns treu und schalten Sie sich nächste Woche zum nächsten Gastrogeplauder wieder zu. Vielen Dank.
Das war Gastrogeplauder, der gastroenterologische Wissenspodcast der DGVS. Alle Informationen und Links zur Folge finden Sie in den Shownotes und unter dgvs.de/podcast. Haben Sie Feedback oder Fragen zur Folge oder möchten Sie ein Thema vorschlagen, dann schreiben Sie uns an podcast@dgvs.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Gastrogeplauder.